Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 32. Extrem unbrauchbar. Die Hufeisentheorie. Mit Tom Uhlig.
Hallo Tom. Schön, dass du dabei bist. Wir beginnen mit der Standardfrage. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Ich bin Tom Uhlig. Ich bin Vertretungsprofessor für Demokratie, Förderung und Methoden am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main. Davor war ich in der Frankfurter Lokalpolitik tätig und noch davor war ich in der Bildungsstätte Anne Frank und habe politische Bildung gemacht. Vor allen Dingen zu dem Themenbereich Antisemitismus. Ich denke deshalb, bin ich auch heute hier wegen meiner Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank. Wir haben in meiner Zeit dort ein Buch gemacht, das heißt Extrem unbrauchbar, über Gleichsetzung von links und rechts. Das ist 2019 im Verbrecher Verlag erschienen und setzt sich kritisch mit Extremismustheorie auseinander.
Du hast es gerade angesprochen, du bist unter anderem wegen deiner Mitarbeit an dem Buch Extrem unbrauchbar hier, ein Buch zur Extremismustheorie, die auch Hufeisentheorie genannt wird. Zum Einstieg allgemein. Was besagt denn diese Hufeisentheorie eigentlich?
Die Hufeisentheorie ist ein politikwissenschaftliches Modell, was häufig zu Forschungszwecken verwendet wird, aber eben auch viele Leute im Alltag beschäftigt oder viele Leute im Alltag nutzen, um auf politische Verhältnisse zu schauen. Die Extremismustheorie, und damit ist eigentlich immer das Hufeisenmodell verbunden, besagt, dass es so etwas wie eine Mitte der Gesellschaft gibt, von deren Rändern aus sich die Extreme gegenseitig annähern, so wie die Arme von einem Hufeisen. Also klassischerweise sind es dann Links- und Rechtsextremismus, die sich einander annähern würden und eben einen maximalen Abstand zur guten, bewahrenswerten Mitte erhalten. Das Modell ist sozusagen eine Verkrümmung des klassischen Links-Rechts-Kontinuums, was man vielleicht aus der Schule kennt, also dass eben links und rechts und die Mitte auf einem Kontinuum abgebildet werden, wo links und rechts nicht weiter voneinander entfernt sein könnten, aber auch eben Schnittmengen zur Mitte abbildbar oder sichtbar werden können. Das ist beim Hufeisenmodell dann nicht mehr so, sondern die Mitte ist sozusagen das, was sich davon abgrenzt und die Ränder sind das, was miteinander in Verbindung gerät, allerdings nie ganz berührt. Das ist auch wichtig dabei. Ich würde sagen, bei der Hufeisentheorie kommt sozusagen immer die Frage auf, was ist denn eigentlich die Verbindung von links und rechts? Was teilen die denn eigentlich vermeintlich? Und da hat man sich mehr oder minder in der Extremismusforschung auf so einen Minimalkonsens geeinigt, dass es darum geht, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelehnt wird, beziehungsweise diese Bewegung nicht kompatibel mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder einzelnen Artikeln aus dem Grundgesetz sind. Und da sozusagen die Ähnlichkeit besteht, weshalb man dann auch dazu übergegangen ist, dieses Modell erheblich auszuweiten. Klassischerweise kommt dann zum Beispiel als drittes noch Islamismus dazu. Zu den Extremismen. Es gibt aber auch noch andere Versuche, dieses Modell immer weiter zu erweitern. Das ist, würde ich sagen, kurz gesagt, die Hufeisentheorie. Das ist relativ simpel und deshalb, glaube ich, auch so furchtbar beliebt.
Wie furchtbar beliebt und wie furchtbar allgemein das Modell ist, dazu kommen wir gleich noch. Eine Frage davor. Du hast gesagt, die Theorie wurde erweitert bzw. angepasst. Aber ist die Theorie relativ neu oder ist sie eigentlich schon älter? Und ist sie ein spezifisch deutsches Instrument oder findet man sie auch im internationalen Diskurs?
Ich beginne mal mit der ersten Frage, wo das eigentlich herkommt oder wie alt diese Theorie ist. Die ist schon ziemlich alt, fast 100 Jahre alt mittlerweile. Die stammt aus Modellen der Weimarer Zeit, wurde vermutlich das erste Mal 1932 geschrieben in einer Publikation von zwei Autoren, die der sogenannten Schwarzen Front nahestanden. Die Schwarze Front, das war eine nationalbolschewistische Partei, also nationalbolschewistisch, darunter können wir uns vorstellen, eben eine aggressiv nationalchauvinistische, antisemitische, rassistische Partei, ganz ähnlich der NSDAP, die es zu der damaligen Zeit gab. Und die beiden Autoren beschreiben das Hufeisenmodell im Sinne der Schwarzen Front, die damals auch als Slogan hatte, weder Rom noch Moskau. Damit ist gemeint weder Faschismus noch Kommunismus, sondern eben ein Ort dazwischen. Man beansprucht also einen Ort zwischen den Armen des Hufeisens, also zwischen damals der KPD und der NSDAP, während man alle bürgerlichen Elemente, die die Mitte ausmachen, ausstoßen möchte. Also das ist sozusagen der Unterschied zur heutigen Verwendung vom Hufeisenmodell. Die Autoren der Schwarzen Front sagen, dieser Platz in der Mitte der beiden Arme des Hufeisens, das ist derjenige, wo wir hinwollen, das ist derjenige, den wir für uns beanspruchen, während wir das, was heute sozusagen als die gute Mitte firmiert, verachten und dagegen unsere politische Kraft auch richten. Da kommt das Modell ursprünglich her. Das wurde dann später aufgegriffen, zum Beispiel von dem neurechten Vordenker Armin Mohler, der das in seinem Buch Die konservative Revolution aufgreift, eben auch mit Bezug auf die Autoren der Schwarzen Front und sagt, ja, das wurde damals formuliert für die Schwarze Front, es gelte jedoch für die gesamte konservative Revolution.
Der Publizist Armin Mohler war Vordenker und intellektuelle Schlüsselfigur der neuen Rechten. In seinem Buch Konservative Revolution versucht er, eine autoritäre Rechte ohne Nationalsozialismus zu begründen und diese als Teil der konservativen Kräfte darzustellen bzw. zu etablieren. Immer wieder kämpft er mit der Forderung nach einem Schlussstrich gegen die Erinnerungskultur an und äußert folgerichtig im Zuge der Ausstrahlung der TV-Serie Holocaust, dass es ein, Zitat, Herrschaftsmittel der Juden sei, anderen Völkern Antisemitismus zu unterstellen.
Und von diesem Buch aus, von Armin Mohler, also von dem neurechten Vordenker, der das wiederum eben von den Nationalbolschewisten, also von, wir können auch einfach mal Nazis sagen, übernommen hat, übernimmt es dann letztendlich Uwe Backes, einer der, kann man sagen, Gründungsväter zusammen mit Eckhard Jesser der Extremismustheorie, der deutschsprachigen extremismustheoretischen Forschung, übernimmt es von da in seiner Dissertation Politischer Extremismus in demokratischen Verfassungsstaaten und versucht es sozusagen ins Positive zu wenden. Ich habe auch ein Zitat mir rausgesucht aus der Dissertation von Uwe Backes. Ich lese das kurz vor. Das Hufeisenmodell trägt der Tatsache Rechnung, dass die Grenzlinie zwischen politischem Extremismus und demokratischem Verfassungsstaat für die Bewertung politischer Phänomene von größerer Bedeutung ist als die jeweilige Stellung auf der Rechts-Links-Achse. Zitat Ende. Also es geht sozusagen um eine Überwindung von diesem Links-Rechts-Gegensatz, um eine begriffliche Überwindung davon, die Backes dort vorschlägt und die gesamte extremismustheoretische Forschung danach prägt. Uwe Backes weiß natürlich, wer Armin Mohler ist und ist auch selber kein Neurechter, kritisiert auch Armin Mohler, weil er eben Neurechter ist, aber er übernimmt das Modell von Armin Mohler, der es wiederum von den Nationalbolschewisten hat, übernimmt dieses Modell und dessen Voraussetzung, ohne nach der ideologischen Funktion von diesem Modell zu fragen oder es zu problematisieren. Also er vergleicht das in dem Buch mit ganz anderen Modellen, mit beispielsweise einem Koordinatensystem, was vielleicht schon die einen oder anderen gesehen haben, und kommt eigentlich bei allen möglichen anderen Modellen immer zu dem Schluss, dass sie irgendwie problematisch seien aus diesen und jenen Gründen. Nur das Hufeisenmodell, damit liebäugelt er eigentlich die ganze Dissertation hindurch. Also auf das lässt er eigentlich nichts kommen, weil es eben ihm zufolge so schön diese vermeintliche Annäherung verdeutlichen würde. Die zweite Frage war, ob das rein deutsche Geschichte ist, ob allein in Deutschland man dieses Hufeisenmodell so eingemacht hat. Und das ist natürlich nicht so. Die Horseshoe Theory gibt es auch in ganz anderen Staaten. Vielleicht haben einige noch diese eigenwillige Formel von Trump im Kopf, der mal gesagt hat, there are fine people on both sides. Das hat er gesagt in Antwort auf einen Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville, dem von AntifaschistInnen Einhalt geboten worden ist und wo auch eine Frau mit dem Namen Heather Heyer ermordet worden ist von Faschisten. Da sieht man sozusagen das Hufeisenmodell in Praxis, wenn er sagt, es gibt feine Leute auf beiden Seiten davon, also auf Seiten der Nazis und auf Seiten der Gegenproteste. Außerhalb von Deutschland wird natürlich Backes dann nicht zitiert, sondern vor allen Dingen Jean-Pierre Fay, der das Modell Anfang der 1970er beschrieben hat. Also noch vor Uwe Backes, und Uwe Backes bezieht sich auch selber auf Fay. Also das ist sozusagen für die internationale Extremismustheorie oder das internationale Hufeisenmodell ist das sozusagen die Referenzfigur meistens. In Deutschland ist es sehr stark von der akademischen Extremismusforschung um Backes und Jesse geprägt.
Alles klar. Es kam ja in meiner Frage eben schon und in deinen Anführungen auch raus, du bist kein Fan des Modells beziehungsweise findest es ziemlich unsinnig. Und das ist ja auch irgendwo Gegenstand der Folge. Trotzdem mal ganz plump gefragt, wo ist denn das Problem an der Theorie für demokratische Gesellschaften in deinen Augen? Denn zumindest so wie die Geschichte der Weimarer Republik in Teilen erzählt wird, also dass es Straßenkämpfe zwischen KommunistInnen und Nazis gab, könnte man ja meinen, dass da durchaus was dran ist an der Theorie. Zumindest also, dass sich zwei Seiten gegenüberstehen, die aber beide Gewalt als politisch legitimen Modus betrachten.
Ich finde, das kann man sich eigentlich an dem historischen Beispiel, was du angeführt hast, ganz gut vor Augen führen. Das ist nämlich tatsächlich so ein Vergleich, der von ExtremismustheoretikerInnen relativ forciert wird. Also in einem Jahrbuch Extremismusforschung, wenn es da um Geschichte geht, beispielsweise Tom Mannewitz, der Autor, schreibt da viel darüber, geht es ganz häufig um diese Erzählweise, die Weimarer Republik sei irgendwie zerrieben worden zwischen diesem Konflikt von links und rechts, also den Straßenkämpfen zwischen KommunistInnen und Nationalsozialisten. Diese Erzählung halte ich für geschichtsrevisionistisch. Die Weimarer Republik wurde nicht zerstört aufgrund dessen, dass sich Menschen den Nationalsozialisten entgegengestellt haben, sondern die Weimarer Republik wurde zerstört durch den Schulterschluss des nationalkonservativen Bürgertums mit den Nationalsozialisten. Das heißt, genau diese Schnittmenge, die von der Extremismustheorie unsichtbar gemacht wird, das ist die Gefahr. Also wenn man das sozusagen auf die heutigen Verhältnisse überträgt, könnte man sagen, das Bröckeln der Brandmauer, ne, oder das Einreißen der Brandmauer, das ist die Gefahr für die Demokratie und nicht linker Protest gegen die AfD oder gegen andere Nazis. Kommunisten und Kommunistinnen ließen zu Hunderten ihr Leben, um sich den Nazis auf der Straße entgegenzustellen. Und sie waren auch eben unter den ersten Opfern der Nationalsozialisten, die ersten, die in Konzentrationslager verschleppt worden sind, die ersten, die eben diese Form der politischen Gewalt erlebt haben. Das heißt, es ist schon eine gewisse Geschmacklosigkeit dabei, ihnen dann das Ende der Weimarer Republik anzulasten, wenn sie doch in Wahrheit diejenigen waren, die sich am erbittertsten den Nationalsozialisten entgegengestellt haben. Und ich meine, diesen Schulterschluss, den kann man auch früher schon beobachten. Also beispielsweise bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik sieht man auch schon, wie eben nationalkonservative Kräfte gemeinsame Sache mit Faschisten machen. Die Soldaten, die die Münchner Räterepublik zerschlagen haben, die Freikorps, die hatten beispielsweise zum Teil schon das Hakenkreuz am Revers. Also es gibt da mannigfaltige Beispiele in der Geschichte, die eben genau das sichtbar machen, was aber von den Extremismustheoretikern meistens konsequent ausgeblendet wird. Um da jetzt wieder so ein bisschen wegzugehen von diesem geschichtlichen Aspekt oder dem geschichtlichen Zusammenhang, der geschichtlichen Problematik in die Gegenwart hinein, würde ich sagen, dass das Hauptproblem eben der Extremismustheorie darin besteht, etwas vergleichbar zu machen, was nicht vergleichbar ist. Den tatsächlichen Antagonismus linkspolitischer und auch linksradikaler Kräfte und faschistischer Kräfte auszuklammern zugunsten dieser vermeintlichen Vergleichbarkeit und darüber die beruhigende Illusion einer guten Mitte zu vermitteln, in der es dann vermeintlich keine Probleme mehr gibt. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ne? Es dreht sich um die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dann wird damit beispielsweise dann suggeriert, dass es solche Probleme wie Rassismus, Antisemitismus, LGBTQ-Feindlichkeit und so weiter, dass es das gar nicht mehr in der Mitte gibt, sondern nur an den Rändern. Das ist eine beruhigende Illusion, die nicht der tatsächlichen Wirklichkeit entspricht.
Und dann mal weg vom historischen und theoretischen Kontext auf die Praxis zu heute. Kannst du mal ein paar ganz handfeste Beispiele nennen, wo die Theorie aktuell angewendet wird und vielleicht auch, wo sie an ihrem eigenen Anspruch versagt, eine imaginierte Mitte zu schützen?
Also ich würde sagen, dass die Extremismustheorie nicht einmal das macht, was sie eigentlich soll. Also es ist zum Beispiel nicht gelungen, Kompakt zu verbieten. Ne? Das Magazin von Jürgen Elsässer, die AfD, wurde jetzt gerade von einer gesichert extremistischen Partei zum Verdachtsfall wieder herabgestuft, gerichtlich. Das heißt, es ist sogar den Behörden, die mit Extremismustheorie arbeiten und die versuchen dann zu belegen, wie doch eindeutig faschistische Institutionen eben rechtsextrem sind, dass es denen noch nicht mal gelingt, weil sie an den eigenen Kriterien offensichtlich scheitern. Das heißt, die Extremismustheorie in Aktion ist nicht besonders beeindruckend dabei, tatsächliche, ja, Demokratiefeinde als solche zu bekämpfen. Ich würde auch sagen, dass die Extremismustheorie eben regelmäßig daran scheitert, die richtigen Begriffe für die von ihr untersuchten Phänomene zu finden. Also denken wir zum Beispiel an die Querdenkenbewegung, die, würde ich sagen, von Politikwissenschaftlerinnen, die das Feld länger schon beobachten und die sich mit solchen Strömungen auskennen, eben ganz klar als Querfront. Bewegung eingeordnet werden kann. Die Querfront hat eine lange Tradition, da ist ziemlich viel drüber geschrieben worden. Man weiß, wie die funktioniert, wie zum Beispiel auch der Schulterschluss zwischen Esoterik und völkischen Rechten funktionieren kann.
Zu brauner Esoterik haben wir bereits eine eigene Folge mit Katharina Nokun gemacht. Wer sich hierfür interessiert, sei auf Folge 29 unseres Podcasts verwiesen, der auf allen gängigen Plattformen zu finden ist.
Ich sag mal ein bisschen plump, zu einer eher regressiven Bauchlinken-Bewegung mit der Rechten gelingen kann. Darüber ist schon viel geschrieben worden, darüber weiß man ziemlich viel, aber In der extremismustheoretischen Cluster, in der extremismustheoretischen Analysekategorien geht es eben einfach nicht auf. Der Verfassungsschutz, daran sieht man so ein bisschen die begriffliche Hilflosigkeit daran, hat die ganze Zeit versucht, dieses Phänomen irgendwie einzuordnen, hat das erst Extremismus aus sich heraus genannt, also Extremismus sui generis, das ist kurzweilig auch mal Extremismus eigener Art genannt. Und letztendlich, ich glaube, das ist die Kategorie, auf die man sich am Schluss geeinigt hat, ist dieser Extremismus dann bezeichnet als verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also das ist vollkommen zirkulär geworden. Es ist interessiert den Verfassungsschutz, weil es verfassungsschutzrelevant ist. Da gibt man sozusagen jede Begründung eigentlich von vornherein auf. Man kapituliert vor dem Sachverhalt, weil man es einfach nicht mit den Analysekategorien, die einem zu Gebote stehen, verstehen kann. Das heißt, ich würde sagen, dass diese Hufeisentheorie, die extremismustheoretischen Modellen einfach regelmäßig versagen zu beschreiben, was sie beschreiben sollen, aber dann eben auch in der Praxis zu bekämpfen, was sie bekämpfen sollen.
Aber wenn es ist, wie du es beschreibst, nämlich dass diese Theorie vorne und hinten nicht funktioniert, wie kann es denn dann sein, dass diese Theorie permanent Einzug in staatliches Handeln erhält? Also der Verfassungsschutz ist ja keine kleine Behörde und es ist ja auch nicht die einzige Institution, die die Theorie einsetzt.
Ich würde sagen, es gibt eben unterschiedliche Motive, die da von Bedeutung sind. Das eine ist eben, dass es sich dabei auch um eine akademische Forschungstradition handelt, die eng mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Das ist ein administrativer Begriff. Also Extremismus ist kein Verbrechen. Es gibt kein Gesetz gegen Extremismus, aber es ist eben ein Behördenbegriff. Die Behörden arbeiten danach und es gibt eben auch sowas wie Behördentraditionen, mehrere Generationen, die eben das machen, was die Leute vor ihnen gemacht haben. Es gibt die Berichte der ExtremismusforscherInnen, die zum Teil dezidiert, also wortwörtlich zum Gebrauch für den Verfassungsschutz angefertigt werden. Und so ist es ein bisschen eine Spirale, die sich selber erhält. Das ist aber sozusagen eine rein technische Problematisierung von dem, wie sich das innerhalb der Behörden tradiert. Ich würde sagen, wo die Extremismustheorie relativ effizient dann zum Einsatz kommt, und da bin ich jetzt gar nicht dabei, Motive zu unterstellen, wobei es natürlich naheliegend wäre, das zu tun. Aber ich glaube, es genügt schon, sich erstmal dem Effekt gewahr zu werden, ist nämlich, dass sie ziemlich gezielt eingesetzt werden kann zur Kontrolle von Zivilgesellschaft, die ja eigentlich das Korrektiv von Politik sein sollte. Also wenn wir uns beispielsweise den derzeitigen Fall um den Kulturstaatsminister Beimer anschauen, ich zähle das gerade kurz, weil vielleicht wird das Ganze in 2 Monaten schon von dem nächsten Skandal überschattet sein. Kulturstaatsminister Beimer hat von der Erleihung des Deutschen Buchpreishandels 3 Buchhandlungen ausgeschlossen, da eine Verfassungsschutzüberprüfung ergeben habe, dass die also verdächtig seien, dass Linksextremismus verdächtig seien und deshalb eben diesen Preis laut dem Kulturstaatsminister nicht verdienen würden. Das Ganze hat dann den Buchhandel gegen ihn aufgebracht, was auch dazu geführt hat, dass diese Preisverleihung jetzt in Gänze abgesagt worden ist. Also eine ziemlich peinliche Nummer, bei der immer wieder gesagt worden ist, also ich habe zahlreiche Artikel und eben in den sozialen Medien Posts gelesen, die sagen, der Kulturstaatsminister sei irgendwie mit seinem Amt überfordert, der wisse nicht, was er tue, der kenne sich nicht aus und so weiter. Und ich würde sagen, das ist meines Erachtens nicht so, sondern das ist schon eine konsequente Fortsetzung von dem, was lange Bundespolitik und auch Landespolitik ist. Die Extremismusklausel auf Bundesebene ist ja, glaube ich, 2011 gescheitert, wo man eben versucht hat, in ja, Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Institutionen so eine Klausel mit aufzunehmen, dass die Leute, die dort arbeiten, einer Überprüfung durch den Verfassungsschutz zustimmen. Das ist auf Bundesebene gescheitert. Danach hat man das auf Landesebene versucht, auch in Hessen, was einer der Anlässe für unser Buch gewesen ist, ist damit auch gescheitert, weil die Zivilgesellschaft sich eben relativ massiv dagegen gewehrt hat. Aber es hat sich dann ergeben, das hat eine Anfrage der Linken ergeben an die Bundesregierung, dass mindestens seit 2015 eigentlich auch durchgängig, also seit dem Regierungswechsel hin und her und in steter Zunahme, zivilgesellschaftliche Organisationen also mittlerweile eigentlich routinemäßig überprüft werden durch den Verfassungsschutz, dass diese Prüfanfragen regelmäßig gestellt werden und wir eigentlich davon ausgehen können, dass Zivilgesellschaft, ja, also mindestens seit 2015 permanent durchleuchtet wird. Das hat Effekte, also auch gerade das Bekanntwerden davon hat Effekte, nämlich eben diejenigen, dass vor allen Dingen auch kleinere Institutionen, aber nicht allein die, dass man also sehr vorsichtig werden muss bei dem, was man noch sagt, bei dem, was man macht, bei dem, was also Regierenden, nicht genehm sein könnte, bei dem, was vielleicht im Verfassungsschutzbericht auftauchen könnte. Oder es muss noch nicht mal im Verfassungsschutzbericht auftauchen, sondern es reicht eben, dass der Verfassungsschutz sich einen genauer anschauen will oder etwas für bedenklich hält. Das hat eben den Effekt, dass man zurückhaltender wird, dass man vorsichtiger wird, aufpasst, was man sagt. Und das ist eben wirklich eine Katastrophe für Zivilgesellschaft, weil die eben gerade die Funktion haben sollte, Politik kritisch zu begleiten. Und zwar gibt es für diese Kritik keine Grenzen, die da gesetzt werden sollten seitens der Politik. Also es ist durchaus möglich, also eine Fundamentalablehnung beispielsweise der Bundesregierung zu formulieren. Es ist auch durchaus möglich, dafür lässt beispielsweise das Grundgesetz auch einigen Spielraum, eine Fundamentalablehnung vom Kapitalismus oder vom Neoliberalismus zu formulieren. Das muss möglich sein, ohne eben darum bangen zu müssen, dann nicht mehr gefördert zu werden oder irgendwie auf irgendwelche Listen zu kommen, wo man von staatlichen Veranstaltungen ausgeschlossen wird oder so. Das Problem meines Erachtens liegt eben darin, dass gerade solche Behörden wie der Verfassungsschutz eigentlich der Überprüfung überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Man kann sich dagegen nicht wehren, wenn so ein Vorwurf einmal erhoben worden ist. Man ist dem mehr oder minder schutzlos ausgeliefert. Das ist anders, als wenn beispielsweise die Polizei gegen einen ermittelt.
Auch zu Funktion und Problematik der Verfassungsschutzarbeit haben wir bereits eine Folge mit Ronen Steinke produziert. Wer hier tiefer einsteigen möchte, kann in die dritte Folge unseres Podcasts reinhören.
Also wenn man eine tatsächliche Straftat begeht oder begehen will oder begangen hat, dann ist es etwas anders. Dann kann ich mir einen Anwalt nehmen und dagegen vorgehen. Wenn der Verfassungsschutz anfängt zu prüfen, ist es eben nicht mehr möglich. Und deshalb, ja, also kann es eben unter Umständen sein, dass Institutionen sehr vorsichtig werden. Und ich würde auch sagen, dass es spannend ist, also darauf zu schauen, wer in Zukunft noch laut, stark den Kulturstaatsminister, die CDU, die Regierung kritisieren wird und wer sich da vielleicht eher mal bei Gelegenheiten zurückhält. Man kann jetzt sozusagen nicht sagen, dass das in jedem, der diese Modelle auf diese Art und Weise anwendet, sofort der Plan ist. Ich will die Zivilgesellschaft zum Schweigen bringen oder so. Ich würde aber sagen, dass das in Gänze der Diskurseffekt ist von diesem Handeln.
Okay, das Instrument engt den Spielraum progressiver Zivilgesellschaft ein. Aber vielleicht ein letzter Versuch, noch irgendwie eine Lanze für die Theorie zu brechen. Schränkt es denn dann auch den Spielraum autoritärer Bewegungen und Strömungen ein? Also so, dass es immerhin beides gleichermaßen trifft. Denn theoretisch setzt sie ja, wie du sagst, beides gleich. Also teilt die Theorie dann wenigstens in beide Seiten aus? Oder nützt sie vielleicht sogar eher den Rechten?
Ich denke, es nützt eher den Rechten. Es wird eher verwendet, um die Rechte zu verharmlosen und die Linke zu kriminalisieren in dem Vergleich. Also beispielsweise, ich erinnere mich an solche Überschriften, ich glaube, das war eine Überschrift aus der Bild-Zeitung, wo Lina E. und Beate Zschäpe, also Lina E., die mutmaßlich in Eisenach bei einem Angriff auf einen Neonazi beteiligt war, und Beate Zschäpe von dem Neonazi-Trio Nationalsozialistischer Untergrund, dem zahlreiche Menschen ermordet hat, dass da der Vergleich angestellt worden ist, dass die ja beide im selben Gefängnis sitzen und man da sozusagen also eine Verbindung zwischen linken und rechten Straftäterinnen hergestellt hat. Das sind solche Verbindungslinien, das ist jetzt nur eins von zahllosen Beispielen, wo solche Parallelisierungen aufgemacht werden, wo eben was verglichen wird, was absolut nicht vergleichbar ist. Ne? Also eine rechtsradikale Mörderin und eine Linke, die einen Neonazi niedergeschlagen haben soll oder dabei gewesen sein soll, dass die über die Extremismustheorie miteinander verglichen werden. Das heißt, das trägt zur Kriminalisierung der Linken bei und zur Verharmlosung der Rechten. Genauso wie das ist, glaube ich, etwas, also das ist noch ein Begriff, der unbedingt fallen sollte im Zusammenhang mit der Extremismustheorie, gerade wenn es um die Arbeit des Verfassungsschutzes geht, ist der Begriff der Kontakthypothese beziehungsweise der Ansteckungshypothese. Da geht es sozusagen darum, dass sobald ein Anfangsverdacht gegen eine Person oder eine Organisation begründet worden ist, sich dieser Verdacht tendenziell ausweitet auf alle, die damit zu tun hatten, also die mit der Person oder der Organisation irgendwie in Berührung gekommen sind. Das führt dazu, dass sich die Kreise, gegen die ermittelt wird oder gegen die geprüft werden, immer weiter ausdehnen was im Blick auf die Linken immer relativ gut funktioniert, dass diese Kreise immer größer werden und zahlreiche Leute, die dann in der WG von Lina E. waren oder die mit diesem und jenem bekannt waren und so weiter, dann plötzlich auch ins Visier der Verfassungsschutzbehörden geraten, während dieser Mechanismus mit Blick auf rechts meistens in die entgegengesetzte Richtung funktioniert. Also es hat beispielsweise Lillemor Kuth in unserem Buch beschrieben, in einem Artikel, wie während dem NSU-Prozess die Täterinnenschaft der Neonazis immer weiter verkleinert worden ist. Also, dass es dann nicht mehr um die Rolle der Verfassungsschutzbehörden da drin ging, um die Rolle des Unterstützerkreises auch immer weniger, schon gar nicht um die Rolle der Gesamtgesellschaft, die die Ermöglichungsbedingungen von solchen Taten liefert, sondern es sozusagen immer weiter verkleinert wird auf das Kerntrio plus einige Unterstützer, aber da eben genau diese Kontakt- und Ansteckungshypothese plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist ein total typischer Mechanismus mit dem Blick auf links zur Ausdehnung tendiert und mit Blick auf rechts zur Einengung. Ich würde sagen, es trifft nicht beide gleich, links und rechts, sondern unterschiedliche Art und Weise und nutzt deshalb eher den Rechten, als dass es den Linken nutzt. Also das sehen wir zum Beispiel auch, dass die AfD sehr gezielt Extremismustheorie einsetzt, beispielsweise in Form von kleinen Anfragen in den Landtagen und im Bundestag, wenn sie versucht, zivilgesellschaftlichen Organisationen die Mittel streitig zu machen, die in Bedrängnis zu bringen, dann benutzen sie das Vokabular der Extremismustheorie und bisweilen auch eben mit Erfolg.
Bevor wir gleich zu den klassischen Abschlussfragen kommen, eine kurze selbstkritische Frage. Wir als Organisation nutzen zum Beispiel hier im Podcast auch immer wieder den Begriff extreme Rechte. Findest du die Begriffsnutzung eigentlich schwierig? Findest du es okay? Und gäbe es deiner Meinung nach passendere Begrifflichkeiten?
Das ist eine Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen haben, wenn wir Buchvorstellungen gemacht haben, zu der Zeit und also bis heute eigentlich. Und also ich sage dazu immer, dass wir das Buch nicht gemacht haben, um Begriffspolizei zu spielen und zu sagen, ihr verwendet den falschen Begriff, ihr müsst euch bessern und den richtigen Begriff verwenden oder so. Es gibt einfach zahlreiche Sachen, die absolut sinnvoll sind, die unter dem Begriff Rechtsextremismusforschung oder Prävention laufen. Also das ist ein Begriff, der sich in weiten Teilen auch irgendwie durchgesetzt und etabliert hat, der so ein Sammelbegriff für ganz Disparates ist, unter dem auch viele gute Arbeit eben firmiert. Deshalb sagen wir da nicht, eure Arbeit ist irgendwie problematisch, weil ihr den falschen Begriff obendrauf setzt. Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich immer bewusst zu machen, worüber man eigentlich redet. Also rede ich über beispielsweise über die völkische Rechte, rede ich über die neue Rechte, die Nouvelle Droite, rede ich über Querfront, dass man sich solche Differenzierungen gewahr macht, dass man versucht, möglichst begrifflich präzise dran zu bleiben an dem, was man beschreiben will und an dem, was man sagen möchte. Und dass es aber nicht darum geht, sozusagen, ja, immer das richtige Wort zu verwenden, sondern du hast es angekündigt als Selbstkritik. Und ich glaube, das ist auch sozusagen das richtige Stichwort. Also, dass man eben sich selbstkritisch immer wieder befragt, wie spreche ich eigentlich über das Phänomen? Was ist damit assoziiert? Was ist daran vielleicht problematisch? Und wie könnte ich das vielleicht noch besser beschreiben? Aber das heißt nicht, dass man das sozusagen einfach ersetzen sollte durch einen anderen Begriff und dann ist immer alles fein und hat man diese ganzen Probleme nicht mehr. Das heißt also, wenn es nach mir geht, könnt ihr es ruhig weiter so nennen, kein Problem. Und ich denke, dass also die Arbeit, die ihr dann da drinnen tut, ja sowieso eben auf eine sehr differenzierte Betrachtungsweise von den kritisierten Phänomenen abzielt. Deshalb halte ich das auch nicht für problematisch, den Sammelbegriff obendrauf zu setzen. Zumal auch, und das ist, denke ich, auch etwas, was also einfach eine Realität, die man sich stellen muss, eben wenn man zum Beispiel Projektmittel beantragt und so weiter, man aus dieser extremismustheoretischen Cluster praktisch nicht herauskommt. Also Demokratie Leben zum Beispiel, das bundesweite Förderprogramm, das arbeitet mit diesem Cluster. Und wenn ich da ein Projekt beantragen will, dann muss ich das innerhalb von einem diesen Phänomenbereichen tun. Beispielsweise haben wir in der Bildungsstätte Anne Frank eine Ausstellung gemacht über Antisemitismus in der Linken. Und ich würde sagen, also wir haben alles andere als extremismustheoretisch dort drin gearbeitet, sondern eben versucht, eine linke Selbstkritik wiederzugeben und zu entwickeln. Aber wir mussten das natürlich im Fördercluster Linksextremismus beantragen, ne? Und dabei kann einem schon so ein bisschen schummrig werden, weil damit natürlich ganz andere Hoffnungen und Wünsche impliziert sind, als das, was du dann eigentlich darin vorhast. Bei Demokratie Leben, zumindest damals, war es zum Glück so, dass die einem gar nicht viel reingeredet haben. Und also sozusagen da, abgesehen von den ständigen Prüfmechanismen, wir eigentlich ungestört unsere Arbeit tun konnten. zwar überprüft, die wir später dann festgestellt haben, wir alle später festgestellt haben, aber wir konnten trotzdem die Inhalte durchbringen, die wir wollten. Aber es lief eben in diesem Phänomenbereich Linksextremismus. Und dadurch, allein schon, dass wir da Mittel beantragt haben und auch andere dort Mittel beantragt haben, trägt man natürlich auch dieses Interpretationsraster ein Stück weit. Also auch wenn es gegen unseren Willen passiert, tauchen wir dann natürlich auf als ja, politische BildnerInnen, die etwas dazu gemacht haben, was eben auch diese Analysekategorie dann wieder ein Stück weit Plausibilität verleihen soll, zumindest in der Logik der ausschreibenden Institutionen. Das heißt, also es gibt bestimmte Zwänge auch tatsächlich, diese Begriffe zu verwenden, um die man nicht ganz rumkommt. Das ist ein Dilemma, mit dem man umgehen muss dann in der Zivilgesellschaft, was schwierig ist und nicht leicht aufzulösen.
Und dann schließe ich doch direkt an die Ausführung an und komme zur Schlussfrage in Bezug auf Zivilgesellschaft. Wie findest du denn sollte und wie kann sich Zivilgesellschaft in Bezug auf angewandte Extremismustheorie positionieren?
Erstmal ist es total schön zu sehen, wie viele sich mit den drei Buchhandlungen zum Beispiel solidarisiert haben. Es ist einfach nett, das zu sehen, dass die Buchhandlungen da so einträchtig sind. Also es wurde schon sehr viel. Also es haben schon sehr viele Buchhandlungen gesagt, dass sie das Preisgeld gerne mit denen teilen. Es ist schon angekündigt worden, eine eigene Preisverleihung zu machen, wo die natürlich eingeladen sind. Die können sich gerade vor Bestellungen kaum noch retten. Das ist alles total cool, dass es diese Solidarität dort gibt. Ich glaube aber, es ist super, super wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es nicht allein um drei Buchhandlungen geht und auch nicht nur allein um Buchhandlungen, sondern dass sämtliche zivilgesellschaftliche Organisationen und nicht nur die, sondern eben auch Gedenkstätten mit staatlicher Förderung oder Hochschulen davon betroffen sind. Und dass diese extremismustheoretischen Vorstöße eben einen stillschweigenden Anpassungsdruck erzeugen, dem sicherlich auch viele nachgeben werden, was natürlich niemand zugeben möchte. Ne? Niemand sagt, nee, wir haben jetzt diese Pressemitteilung nicht geschrieben, weil wir Angst um unsere Förderzusagen haben, sondern man belässt es beim Stillschweigen. Und da finde ich, ist es sehr wichtig, dass Zivilgesellschaft, aber auch Hochschulen und so weiter eben transparent machen, was für einen Druck dadurch auf ihnen lastet und eben also in die Offensive gehen gemeinsam gegen solche antidemokratischen Angriffe seitens der Sicherheitsbehörden. Das würde ich mir wünschen. Das bedeutet auch, und ich finde, das kann man auch mal laut sagen, das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, was Ronen Steinke in seinem Buch fordert über den Verfassungsschutz, dass man diese Institution einmal in Gänze in Frage stellt und sich fragt, welchen Beitrag eigentlich der Verfassungsschutz für die Demokratie leistet und ob man ihn denn tatsächlich in dieser Form überhaupt braucht. Ich würde das verneinen. Der Verfassungsschutz ist eine Institution, die sich eben nicht mit künftigen Straftaten auseinandersetzt. Alles, was mit Straftaten zu tun hat, obliegt im Bereich der Polizei, die kümmert sich darum, während der Verfassungsschutz eben allein für ideologisches Monitoring zuständig ist und dabei eben nach eigenem Gutdünken verwaltet. Das ist eine Institution, also ein Inlandsnachrichtendienst wirkt, keinerlei Exekutivgewalt hat, wo es eben auch ein Kontaktverbot mit Behörden wie der Polizei gibt. Und man darf sich, denke ich, die Frage stellen, also wem dient der Verfassungsschutz? Was macht er eigentlich? Warum ist er eigentlich gegen die Kritik sämtlicher Verfehlungen immun? Warum ist er aus dem NSU-Prozess unbeschadet rausgegangen? Warum ist er unbeschadet herausgegangen daraus, dass er lange Zeit auf Bundesebene von einem in der eigenen Sprache jetzt formuliert Rechtsextremismus, nämlich Maßen geführt worden ist. Warum folgen darauf keine Konsequenzen? Warum kann man sich mit dem Verfassungsschutz nicht anlegen? Und das ist, glaube ich, schon eine Argumentationslinie, die sich Zivilgesellschaft und auch Hochschulen durchaus zu eigen machen können, wo man auch mutig sein kann, zu sagen, ja, also ich mein Gott, wir werden eh überprüft, dann kritisieren wir doch diese Institution jetzt auch einmal, die das ebenso intransparent und undemokratisch tut.
Das wäre ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber ich werde nicht, kann nicht, und die geneigten Zuhörer wissen das auch, möchte nicht die Zivilgesellschaft allein in der Verantwortung lassen, denn es gibt ja noch eine andere Gruppe, die die Regierung kontrolliert, und zwar das Parlament, und in dem aktuellen Fall sind das vor allem die progressiven Kräfte. Was wünschst du dir denn von progressiven Parteien in Bezug auf die Extremismustheorie? Und vielleicht auch, was erwartest du denn von den Institutionen, die irgendwo zwischen Parlament und Zivilgesellschaft stehen, sprich Verbändewesen, zum Beispiel Gewerkschaften.
Also was Parteien jetzt angeht, möchte ich, glaube ich, vor allen Dingen den Tipp, gut, niemand wird auf mich hören, aber ich gehe den Tipp trotzdem gerne ab, darauf geben, dass diese Instrumente, die da entwickelt worden sind, nicht plötzlich gut werden, wenn man sie selbst zur Verfügung hat. Also, es hat man beispielsweise gesehen, dass diese Überprüfungen weitergegangen sind, auch unter der Ampelregierung, dass diese Überprüfung, dass man die eben in die Hände nimmt, wenn man Regierungsgewalt übertragen bekommt. Und das halte ich für problematisch. Ich denke, dass es wirklich darum geht, diese Instrumente selber zu kritisieren und sie nicht nur in den richtigen Händen zu wissen, denn sie werden eben wieder die Hände wechseln. Was jetzt Gewerkschaften und so weiter angeht, da würde ich sagen, ja, die sitzen mit der Zivilgesellschaft da eigentlich auch in einem Boot. Da würde es, glaube ich, auch darum gehen, sich diesen Begriffsapparat, soweit es eben möglich ist, zu entledigen oder sie ihn begrifflich zu hinterfragen, wo man ja durchaus auch auf Expertise in der Zivilgesellschaft verweisen kann. Also es gibt ja genug Leute in der politischen Bildung, die Extremismustheorie kritisieren, die das eben auch vermitteln können und die vielleicht dabei helfen können, bei Selbstpositionierung von Gewerkschaften oder anderen Organisationen eben auch solches Vokabular zu vermeiden und tatsächlich einmal auszusprechen, was denn eigentlich gemeint ist. Also ich kenne das aus meiner Zeit in der Bildungsstätte Anne Frank noch, dass es oft verschiedene Träger, das können auch Sportverbände oder kirchliche Verbände sein, dass die eben mit dem Anliegen zu einem kommen, dass sie sich positionieren möchten gegen antidemokratische Bedrohung, beispielsweise durch ein Selbstverständnis, was sie formulieren und verabschieden wollen, auf dessen weiteren Grundlage sie dann handeln können und dann immer wieder aber, wenn sie es nicht besser wissen oder meinen, es tun zu müssen, auf dieses extremismustheoretische Vokabular zurückfallen, dass sie dann da reinschreiben, wir verurteilen alle Extremismen oder Extremismen jeder Art, während sie eigentlich mit dem Anliegen zu uns kommen, wir wollen AfD-Leute ausschließen, wir wollen nicht, dass die Faschisten sich hier breit machen, weil wir wollen ein offeneres Selbstverständnis haben. Also mit einem ganz bestimmten Anliegen zu uns kommen und es dann trotzdem aber wieder so extremismustheoretisch überformt wird. Und da denke ich, kann man ganz gut die Expertise von Zivilgesellschaft, aber auch eben Teilen der Universität oder so nutzen, miteinander zu kooperieren und da eben bessere Begrifflichkeiten zu finden, genauer zu sagen, was man eigentlich will und eben darüber die eigene Haltung zu schärfen.
Ich danke Tom Uhlig für das super spannende und sehr, sehr interessante Gespräch und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörenden. Wir haben das Buch Extrem unbrauchbar unten in den Shownotes verlinkt und Tom hatte mich gebeten, auch sein bald erscheinendes Buch Antisemitismus definieren, Anleitung zur Abgrenzung zu verlinken. Dem kommen wir natürlich sehr, sehr gerne nach. Alle Folgen von Auf der rechten Spur finden sich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei Podigy und auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 32. Extrem unbrauchbar, die Hufeisentheorie. Mit Tom Uhlig. In der nächsten Folge sprechen wir mit Alex Körner über extrem rechte Angriffe auf freie Radiosender. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung, Alrun Schleif.